Zwei Gegebenheiten führen zum Tod. Die Vergänglichkeit des Menschen, von Erde wurde er genommen und zur Erde wird er werden, und seine Schuld vor Gott. Der Tod ist der Sünde Lohn. Das ist dem frommen Juden bewusst, wenn er das weiße Gebettuch oder den Gebetsmantel, hebräisch Talit, über sich wirft und damit sein Haupt verhüllt. Mit diesem Glaubenszeichen bekennt er seine Verlorenheit vor Gott, dem Ewigen, der ohne Anfang und Ende ist, dem Allmächtigen und Weltenherrn, der diese Welt und alles Leben in ihr geschaffen hat, dem Richter über Gut und Böse. Das weiße Tuch seiner Bedeckung hüllt ihn ein und trennt ihn von den Stunden und Ereignissen seines täglichen Lebens, von seiner Umwelt, auch von seinem Nächsten. Er steht allein vor dem Ewigen, so wie es sein wird, wenn der Tod ihn trifft. Deshalb ist der Talit auch das Leichentuch oder der Totenkittel des frommen Juden. In ihm eingehüllt oder mit ihm bedeckt, wird sein Leib einmal begraben werden. Das erinnert uns an zwei Gestalten, die wir im Alten Testament finden. Es sind Mose und Elia. Beide werden mit der Wirklichkeit Gottes konfrontiert und mit ihrer Schuld. Mose, der Unrecht an israelitischen Brüdern durch Mord an einem Ägypter zu rächen versuchte, und Elia, der aus Furcht um sein Leben seinem Prophetenamt entfloh. Da verhüllte Mose sein Angesicht und fürchtete sich. Und von Elia heißt es, er verhüllte sein Antlitz mit seinem Mantel. Fromme Überlieferung verbindet mit Mose und Elia zwei Erkenntnisse über die Wirklichkeit des Menschen. Die erschreckend kurze Zeit eines Menschenlebens vor dem Gott, der ohne Anfang und Ende, also ewig ist. Und wie oft der Mensch vor dem Herrn seines Lebens versagt. Hören wir aus jüdischer Überlieferung. Wer ist unter den Lebenden, der nicht gesündigt? Wer unter den Weibgeborenen, der nicht deinen Bund gebrochen? Jetzt erkenne ich, dass die zukünftige Welt wenigen Erquickung bringen wird, vielen aber Pein. Denn erwachsen ist uns das böse Herz. Das hat uns den Bund Gottes mit uns entfremdet und der Vernichtung nahegebracht. Es hat uns des Todes Wege gewiesen und des Verderbens Pfade gezeigt und uns vom Leben weggeführt. Und dies nicht etwa wenige, nein, fast alle, die geschaffen sind. Das jüdische Jahr beginnt mit 10 sehr ernsten Bußtagen, die mit Rosh Hashanah, dem Neujahrstag, anfangen und mit Yom Kippur, dem Versöhnungstag, enden. Die Gottesdienste dieser Tage werden begleitet mit dem Blasen des Widderhornes, des Schofars, dessen eindringlicher Ton an Vergänglichkeit und Tod, an Schuld und Gericht gemahnen soll. Vor Gott stehen dann die jüdischen Männer im Weiß der übergeworfenen Gebetsmäntel, in ihren Händen das Gebetbuch und sprechen: Wir haben uns verschuldet, waren treulos, haben geraubt, haben Böses geredet, haben gefehlt und gefrevelt, waren übermütig, waren gewalttätig, haben Lüge erdichtet, haben schlechten Rat erteilt, haben gelogen, gespottet, haben geschmäht, waren widerspenstig, handelten tückisch, waren frevelhaft, handelten feindselig, waren hartnäckig, waren Frevler, waren verderbt, verübten Gräueltaten, gingen irre und haben irre geführt. Mit solchem Aufzählen von Möglichkeiten des Missverhaltens vor Gott und an Menschen will beim Betenden etwas erreicht werden, nämlich das, was wir Sündenerkenntnis nennen. Das Bewusstwerden konkreter Schuld und das Erschrecken darüber, dass Schuld mich mit Gott konfrontiert und nicht loslässt, weil ich sie nicht mehr ungeschehen machen kann. Selbst diejenigen, die es leicht nehmen mit dem Willen Gottes für sein Volk und ihn kaum in ihrem Leben ernsthaft beachten, werden von dem Ernst der ehrfürchtigen Tage um den Jahreswechsel erreicht. Denn mit Rosh Hashanah, dem Haupt des Jahres, wörtlich übersetzt, dem Neujahrstag am 1. Tischri, beginnen die 10 Bußtage, die am Abend des Yom Kippur, dem Versöhnungstag, enden. In diesen Tagen wird dem Glaubenden bewusst, dass er vor Gott, seinem Richter, steht. Deshalb auch die Vorstellung, dass in dieser Zeit vom 1. bis zum 10. Tischri göttliches Gericht über ihn gehalten wird. So ist Rosh Hashanah der Tag des Gerichts. Dieses Gericht ist universal. Es trifft den einzelnen Menschen wie auch die gesamte Schöpfung. Deshalb erinnert Rosh Hashanah an den Weltenrichter, der ja Schöpfer der Welt ist, und an die Schöpfung als seiner Hände Werk, die ihm verantwortlich und deshalb Rechenschaft schuldig ist. Von daher wird Rosh Hashanah auch als Geburtstag der Welt verstanden und erinnert an den ersten Schöpfungstag, von dem an alle Zeit mit ihren Jahren zu zählen begann. Genauso wird auch der letzte Tag, sowohl im Leben der Menschen als auch der dieser Welt, in den Händen und im Willen Gottes liegen. So lege denn die Furcht vor dir, ewiger unser Gott, auf alle deine Werke und die Angst vor dir auf alles, was du erschaffen, dass dich fürchten alle Werke und sich vor dir bücken alle Geschöpfe. Denn heilig bist du und furchtbar dein Name, und kein Gott außer dir, wie geschrieben steht, erhaben ist der ewige Zebaoth. Durch das Gericht und der heilige Gott geheiligt durch die Gnade. Gelobt seist du, ewiger, heiliger König, unser Gott, und Gott unserer Väter, regiere über die ganze Welt in deiner Ehre. Herrsche über die ganze Erde in deiner Herrlichkeit, auf dass jedes Geschöpf erkenne, dass du es erschaffen, und bekenne, der Ewige, der Gott Israels ist König und sein Reich herrsche über das All. Das sind Worte aus Gebeten für das Neujahrsfest. Als Tag der Rechenschaft ist Rosh Hashanah ein Tag der Besinnung. An ihm wird bei Gott das Buch des Lebens aufgeschlagen, so die Vorstellung jüdischer Menschen. Und Gott sieht auch das, was sich an Fehlverhalten und Verschulden während des vergangenen Jahres im Leben jedes Einzelnen ansammelte. Weil Gott das sieht und dessen gedenkt, wird der Mensch genötigt, es auch zu sehen und sich Rechenschaft zu geben über das, was er getan oder nicht getan hat, womit er vor dem richtenden Gott nicht bestehen kann. Denn es gibt nur eine Möglichkeit, sich aus dem Gericht Gottes zu retten und seine Gnade zu erfahren, wenn das, was schuldhaft zwischen Menschen steht, ausgeräumt wird. Denn schuldig vor Gott wird der Mensch durch sein Fehlverhalten am Nächsten. So ist es dem Juden geboten, gerade in den Tagen des Gerichts und der Buße, all die Menschen aufzusuchen und um ihr Verzeihen zu bitten, an denen er schuldig wurde, selbst dem inzwischen Verstorbenen gegenüber, an deren Gräber man unter Zeugen bekennen und bereuen kann. Denn Umkehr, Gebet und Liebeswerke sind es, die Gottes Gericht abwenden können. Wo das von allen Juden ernsthaft beachtet und verwirklicht wird, da geschieht Reinigung im jüdischen Volk. Und das will Gott gelten lassen. Da wird dann das Wort wahr, mit dem die Sprüche der Väter beginnen. Ganz Israel hat Anteil an der zukünftigen Welt. Denn so heißt es, dein Volk besteht aus lauter Gerechten. So hofft jüdischer Glaube, dass Reue und Wiedergutmachung die Schuld vor Gott tilgen kann und Gottes Vergebung ein gültiger Zuspruch ist, der am Tage der Versöhnung, also am Jom Kippur, den Sünder wieder aufrichtet, obwohl kein Blut dafür vergossen wird, wie es nach dem dritten Buch Mose 16, Vers 30 und 17, Vers 11 gefordert ist. Zur Besinnung dieser Tage gehören auch die guten Vorsätze, dass man künftig von Sünden lässt und frei werde von dem, was durch Schwachheit in erneutes Schuldverhalten führen kann. So kann man nun unter Gottes Angesicht wieder ein neues Jahr beginnen, in der Hoffnung, dass Gott uns in seinem Buch des Lebens wieder für ein Jahr eingeschrieben hat, uns, und dein ganzes Volk, das Haus Israel, zu glücklichem Leben und zum Frieden. Wenn man an Erev Rosh Hashanah, also am Vorabend, aus der Synagoge geht, dann wird diese Hoffnung zu einem Gruß und Wunsch für jeden, dem man begegnet. Und so sagt man, für ein gutes Jahr möget ihr eingeschrieben werden. Denn am Neujahrstag wird es geschrieben, so glaubt man, und am Versöhnungstag wird es besiegelt, wie viele entstehen, wer leben wird und wer sterben, wer in Freuden und wer in Leiden, wer arm und wer reich, wer fällt und wer steigt. Darum unser Gebet. Gedenke unser zum Leben, König, der du wohlgefallen hast am Leben, und schreibe uns ein im Buch des Lebens um deinetwillen, lebendiger Gott, König, Helfer und Schild Israels. Zeichenhaft dafür werden dann zu Hause Teile eines süßen Apfels in Honig getaucht und mit dem Wunsch gegessen, es möge Gott gefallen, uns ein gutes und süßes Jahr zu schenken. Dass mit dem Jahreswechsel ein neuer Anfang im Leben jüdischer Menschen geschehe und nicht ein Ende im Gericht, das drückt sich auch aus in der Symbolspeise eines Fisch- oder Hammelkopfes, die man am ersten Abend in der Familie zu sich nimmt. Dabei muss man wissen, dass Rosh Hashanah Haupt, also Kopf des Jahres, heißt. Dem Ernst und der Ehrfurcht dieser Tage entspricht es, dass man nichts Buntes in seiner Kleidung trägt. In der Synagoge herrscht die weiße Farbe vor. Weiß ist der Vorhang vor dem Toraschrein, sind die Mäntel der Torarollen, sind die Decken auf dem Vorlesetisch und an der Kanzel, Der Chasan, der Vorbeter, trägt sein weißes Sterbekleid, wie auch der Schofarbläser. Der Gottesdienst an Rosh Hashanah entspricht der Bedeutung und Einmaligkeit des Neujahrstages im Jahreslauf. Er dauert etwa 5 Stunden. Wie anstelle des von Israel geforderten Opfers im Tempel des Herrn nach seiner Zerstörung das Gebet der Gemeinde trat, so werden die in 4. Mose 28 und 29 geforderten zusätzlichen Opfer für Festtage, die Musaf-Opfer, durch zusätzliche Gebete ersetzt. Diese sogenannten Musaf-Gebete bilden in ihrer Bedeutung und Eindringlichkeit Höhepunkte des Neujahrsgottesdienstes. Der Gemeinde wird bewusst, dass sie vor Gott, dem alleinigen König Israels, dem Weltenrichter und Erlöser steht. Das Alenu-Gebet beginnt mit den Worten: An uns liegt es zu verherrlichen den Herrn des Alls, Huldigung darzubringen dem Schöpfer der Welt, dass er uns nicht hat sein lassen wie die Völker der Erde und uns nicht gleichgestellt hat den Geschlechtern des Erdbodens. Sie beten an Eitles und Nichtiges und rufen an, was ihnen keine Hilfe gewähren vermag. Wir aber beugen die Knie und bücken uns und bekennen vor dem Könige, dem Weltenherrn: Er ist unser Gott, keiner sonst. Er ist in Wahrheit unser König, niemand außer ihm. Während dieses Gebetes an der Stelle »Wir aber beugen die Knie« geschieht das in jüdischen Gottesdiensten nicht Übliche. Vorbeter und Gemeinde knien nieder und berühren mit der Stirn den Boden und zeigen auf diese Weise, wer sie sind vor dem einen Heiligen, gelobt sei er. Nach der Tora-Lesung, noch vor dem Einheben der Tora-Rolle in den Tora-Schrein, tritt der Schofarbläser vor die Gemeinde. Und jetzt beginnt das Schofarblasen, wie es innerhalb des Musaf-Gebetes noch 3-mal ertönen wird. Das Schofarblasen ist ein sehr kompliziertes und schwieriges Tun. Auf einem einfachen, aber fehlerfreien Widderhorn wird kunstvoll eine Reihe von Tönen geblasen, deren erster Teil ein Weckruf ist. Der zweite Teil ist ein Singruf und wird in Trillern ausgeführt. Der letzte Teil stellt einen Jubelruf dar, der schrill und laut die Ohren der Hörer füllen soll. Nach dem jüdischen Gelehrten Gaon Saadia, er lebte Ende des 10. Jahrhunderts, hat das Schofarblasen eine 10-fache Bedeutung. Erstens, es soll an die Schöpfung der Welt erinnern, an den Weltenschöpfer und an das Königtum Gottes. Heute ist der Geburtstag der Welt. Zweitens, es will zur Buße mahnen, weil die Möglichkeit zur Umkehr zeitlich begrenzt ist. Drittens, es soll eine Ermahnung zur Tora sein und an den in ihr offenbarten Gotteswillen, den zu leben, sich Israel im Bundesschluss des Sinai verpflichtet hat. Viertens, es will auf die warnenden und mahnenden Worte der Propheten weisen, allen Feinden und aller Verführung zu widerstehen. Fünftens, es soll der Zerstörung des Tempels gedenken und damit des Unglücks und Elends, das über Israel kam. Sechstens, es will auf Abraham weisen, der mit der Bereitschaft, Isaak zu opfern, ein Vorbild des Gehorsams unter Gott wurde. Das Widderhorn weist auf den Widder, der an Isaaks Statt geopfert wurde. Siebtens, es soll erinnern an die Schrecken der Kriege und die Trompeten der Feinde und darin gleichnishaft an Gottes Gericht über uns. Achtens, damit mahnt es auch an das Weltgericht in der letzten Zeit, das unter dem Klang des Schofars, der großen Posaune, mit dem Kommen des Messias eingeleitet wird. Neuntens, es will Israel trösten mit der Verheißung der Erlösung, wenn ganz Israel in der Zeit des messianischen Heils aus den Völkern gesammelt und von allem Leid befreit wird. Und zehntens, es weist auf die Auferstehung der Toten hin, mit der Gott Israel an das Ziel seiner Bestimmung bringen wird, in die zukünftige Welt. Nach Maimonides, er lebte 1135 bis 1204, will das Schofar eindringlich ermahnen. Ich zitiere: Wacht auf, ihr Schläfer, und denkt nach über eure Taten und gedenkt an euren Schöpfer und kehrt zu ihm um in Buße. Gehört nicht zu denen, welche die Wirklichkeit verfehlen, indem sie Schatten nachjagen, die ihre Jahre damit vertun, dass sie nichtigen Dingen nachjagen, welche weder Nutzen noch Heil bringen. Habt wohl Acht auf eure Seelen und verbessert euren Charakter. Jeder von euch soll seine bösen Wege und Gedanken verlassen und zu Gott umkehren, dass er euch gnädig sein möge. Zitat Ende. Wenn an Rosh Hashanah der letzte Ton des Schofars verklungen ist, dann bleibt das Schofar an den folgenden Bußtagen stumm. Es ertönt erst wieder mit der Ankündigung, dass der Jom Kippur beendet ist. Hören wir aus dem Musaf-Gebet für Rosh Hashanah: Unser Gott und Gott unserer Väter, blase in das große Schofar zu unserer Freiheit und erhebe ein Panier, unsere Verbannten zu sammeln, bringe nahe unsere Zerstreuten aus der Mitte der Völker und unsere Zersprengten sammle von den Enden der Erde, bringe uns in deine Stadt Zion mit Jubel und nach Jerusalem, der Stätte deines Heiligtums, in ewiger Freude. Dort wollen wir dir die Opfer unserer Pflicht bringen. Für den jüdischen Glauben ist Erlösung die Befreiung aus allem Leid, hervorgerufen durch den bösen Trieb, der den Menschen in sündhafte Verstrickungen und damit zum Fehlverhalten vor Gott und den Menschen führt. Rosh Hashanah ist ein Tag der Erlösung, der den Menschen in seiner Umkehr befreien will von den Sünden des vergangenen Jahres, damit er, gelöst von aller Last, wieder neu beginnen kann und ein neues Jahr im Buch des Lebens für ihn werde. Zeichenhaft wird dies dargestellt mit dem Taschlichmachen. Nach dem Nachmittagsgebet des ersten Tages Rosh Hashanah, wenn dies ein Schabbat ist, dann am zweiten Tag, gehen in manchen Gegenden Juden an ein fließendes Wasser und schütteln dort ihre Kleider, als ob ihre Sünden nun von der Strömung fortgetragen werden und nicht wiederkehren könnten. Wegwerfen, das heißt ja taschlich, wirst du alle ihre Sünden in die Wogen des Meeres, lesen wir in Micha 7, Vers 19. Uns Christen ist das Taschlichmachen bekannt. Es ist nämlich ähnlich dem Zeichen der Taufe des Johannes am Jordan. Die Vorbereitung der Menschen auf die kommende Heilzeit des Messias. Deshalb der Gerichtsernst und der Ruf zur Buße in der Predigt des Täufers, damit das kommende Heil von dafür vorbereiteten Menschen empfangen werden kann. Vorbereitung aber heißt Ausrichtung auf das Kommende, Hinwendung zu dem, der Heil bringen will, unter Abkehr von dem, was durch Sünde und Schuld gefangen hält. So lesen wir in Hebräer 10. So lasset uns hinzugehen mit wahrhaftigem Herzen, in völligem Glauben, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leibe mit reinem Wasser. Dem Ernst und der Ehrfurcht, die uns mit dem Jahreswechsel in jüdischen Gemeinden begegnet, sollte der Ernst und die Dankbarkeit entsprechen, mit der die christliche Gemeinde am Ende und Anfang ihres kirchlichen Kalenders wieder neu empfangen möchte, den sie stets gegenwärtig weiß. Das Heil der Sünder kann unter Christen von denen empfangen werden, die sich mit Ernst ihrer Vergebungsbedürftigkeit bewusst sind. Jesus Christus, der uns in seine Hände gezeichnet hat, hat uns zu seinem Eigentum werden lassen. Dadurch sind wir Eingetragene im Buch des Lebens, heißt es Philipper 4, Vers 3. Und zu denen will Christus sich bekennen vor Gott und den Engeln an jenem Tage, da Gott Gericht halten wird über eine in der Finsternis ihrer Werke verlorene Welt. Offenbarung 3, Vers 5. So wie an Rosh Hashanah in Lesungen sowohl die Geburt als auch die Opferung Isaaks der jüdischen Gemeinde vor die Seele gestellt wird, so beherrscht christliche Verkündigung auch im ausgehenden und beginnenden Kalenderjahr das, was Gott in Jesus Christus uns getan hat und schenkt uns seinen Sohn. Das ist das Einzige, auf das wir uns berufen können im Leben und im Sterben und auch in den Tagen des Gerichts. Denn mit Christus ist alles neu geworden, ist nach Gottes Willen ein neues Beginnen, an dem diejenigen, die sich zu ihm bekennen, Anteil haben dürfen, auch für jenen letzten Neubeginn, der Juden und Christen in gleicher Weise verheißen ist. Es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Messias geworden. So ist Christus einmal geopfert, wegzunehmen vieler Sünden. Zum anderen Mal wird er nicht um der Sünde willen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Denn der Herr selbst wird mit dem Schofar Gottes herniederkommen, und die Toten werden in Christus auferstehen. Das alles sind auch Worte aus dem Neuen Testament. Rosh Hashanah wird nach dem jüdischen Kalender am 1. und 2. Tischri gefeiert. Tischri aber ist der 7. Monat, nicht der 1. Ursprünglich, in den Anfängen des Volkes Israel, wird die Zeit um Tischri, wenn die letzte Ernte eingebracht und auf die Zeit des Regens für neues Säen gewartet wurde, das Ende des alten oder der Beginn eines neuen bäuerlichen Jahres gewesen sein. Doch dann geschah mit der Befreiung Israels aus Ägypten und dem Bundesschluss am Sinai ein Neubeginn mit Israel als Volk des Eigentums. 2. Mose 12, Vers 2 und 13, Vers 4 lesen wir: Dieser Monat, gemeint ist Nisan, soll bei euch der erste Monat sein. Und von ihm an sollt ihr die Monate des Jahres zählen. So haben wir im jüdischen Kalender als ersten Monat nicht mehr Tischri, sondern den Monat Nisan. Rosh Hashanah ist kein biblisches Fest und wird auch nicht in jüdischen Schriften vor dem 2. Jahrhundert nach Christus erwähnt. Dennoch kann angenommen werden, dass Rosh Hashanah als Fest für den ersten Tischri nach der Rückkehr Israels aus babylonischer Gefangenschaft eingeführt wurde. In Nehemia heißt es: Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde am ersten Tage des 7. Monats. Damals begann ein Neubeginn im Volke Israel, mit dem die rabbinische Lehrtradition und ihr Verständnis der Schriftauslegung zunehmend an Gewicht gewann. Mit der Institution der Synagoge blieb die rabbinische Lehrtradition dann später, nach der Zerstörung des Tempels im Jahre 70, das einzige Element, das das religiöse Leben des jüdischen Volkes bestimmen sollte. Im Talmud wurde dann das fixiert, was auch mit Rosh Hashanah und seinem Verständnis dem jüdischen Volk geboten wird. Sprechet vor mir am Rosh Hashanah das Huldigungsgebet, damit ihr mich zum König über euch einsetzt.